Einen schönen guten Morgen. Gleich zu Beginn, heute ist Abendmahl angekündigt, aber nachdem es auch um das Abendmahl geht in der Predigt, werden wir das Abendmahl nach der Predigt haben. Wir sind nach wie vor im Korintherbrief, jetzt im 11. Kapitel, im 1. Korintherbrief, 11. Kapitel. Letzte Woche ging es um Männer, Frauen, Jesus, Stellung, Kopfbedecken, Gebet, Verhalten diesbezüglich. Und jetzt ab Vers 17 bis Ende des Kapitels schwenkt Paulus um und nimmt ein ganz anderes Thema auf. Insgesamt sind die Briefe ja Antworten auf Fragen, die in Gemeinden entstanden sind. Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben für uns, Jesus ist auferstanden, man nimmt Jesus an, ist bekehrt, man hat Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, man ist glücklich und froh und es läuft alles. Bis auf die Tatsache, dass wir Menschen sind und dass es menschelt. Und wegen theologischen Fragen, wegen praktischen Fragen sind die Briefe geschrieben. Und hier im 1. Korinther 11 ab 17 geht es auch um praktische Fragen, die, wie ich finde, auch unsere Gemeinde durchaus betreffen. Ich lese jetzt nicht von 17 bis 34 alles auf einmal vor, sondern ich gehe wieder stückweise durch. Vers 17, das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Also er sagt, wenn ich gerade schon mal dabei bin, da habe ich noch mal was, was nicht so toll bei euch läuft. Also es gibt auch Dinge, die laufen gut, er hat auch Dinge zum Loben. Aber das ist jetzt eine Geschichte, da kann er nicht loben, wenn er gerade dabei ist. Rein praktisch, was da läuft. Und zwar bemängelt er die Zusammenkünfte. Und diese Zusammenkünfte waren offensichtlich in der Vergangenheit bei den Korinthern besser und haben sich jetzt in eine Richtung entwickelt, die nicht mehr so gut ist. Die Gemeinden damals hatten keine lange Gemeindetradition. Damals gab es keine Glaubensgeschwister zweiter und dritter Generation, wie wir es heute in den Gemeinden haben, die schon seit, was weiß ich, bestehen. Sondern man kann davon ausgehen, dass die, die in Korinth sich in der Gemeinde oder als Gemeinde getroffen haben, alles aus dem Heidentum oder aus jüdisch-religiösem Leben sich zum lebendigen Gott bekehrt haben durch Jesus Christus. Dass alle nicht mit der Muttermilch das Evangelium aufgesogen haben, sondern tatsächlich in ihrem Leben Christus begegnet sind, Christus ihr Leben gegeben haben. Und ich kenne es eigentlich nicht anders, als dass bei jedem, der sich bekehrt, neues Leben bekommt, eine Riesenfreude ist über das neue Leben, eine Riesenfreude über die Geschwister, die man hat, eine Riesenfreude über Gemeinschaft, die man haben darf und einfach ein herzliches Zusammensein. Und offenbar, oder ich gehe mal davon aus, dass in Korinth es so war, dass es wirklich eine wahnsinnsherzliche Gemeinschaft war. Und Paulus sagt, irgendwie ist es bei euch komischer geworden. Das kann ich nicht loben. Und so die Herzenshaltung und Gesinnung eines Menschen erlebt man eigentlich erst in der Gemeinschaft. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte Freunde, mit denen war ich super befreundet. Einmal in meinem alten Leben, ich habe mich erst mit 28 bekehrt, vorher hatte ich ein ganz anderes Leben. Ich hatte einen Kumpan, das war ein Party- und Saufkumpan von mir. Auf wie viel Motorradtreffen war ich mit dem und wir waren wirklich so super miteinander. Immer wieder am Wochenende, bis wir mal zusammen in Urlaub sind für 5 Wochen. Wir sind schweigend im Auto wieder heimgefahren und wollten nichts mehr miteinander zu tun haben. Weil wenn du so eng aufeinander bist, da lernst du den anderen kennen. Wesentlich mehr, wie wenn du jede Woche eine Aktion mit ihm machst. Das ist lang nicht das, wie wenn du 24 Stunden am Tag mit ihm zusammen bist. Und mir ist es auch so gegangen, dass ich Freunde hatte, gute Freunde. Wir hatten schöne, gute Sachen miteinander gemacht und dann wurden sie Arbeitskollegen. Und die Freundschaft ist nicht mehr da, weil man sich auf eine Art und Weise kennenlernt, wie man nicht gedacht hätte, dass der andere ist. Weil temporär für 1, 2, 3 Tage kannst du schon immer wieder alles andere beiseite lassen und dich bei den Dingen treffen und einig sein, die für euch passen. Und das, was nicht so passt, das ignoriert man einfach. Aber sobald du mehr Gemeinschaft hast, kommt raus, was der andere für ein Wesen tatsächlich hat. Und wer jetzt schuld ist, dass die Dinge nicht funktionieren, sei mal dahingestellt. Aber es ist so. Und offenbar haben die Korinther auch noch viel Gemeinschaft gehabt und bei dieser Gemeinschaft hat man dann gemerkt, wie der andere wirklich drauf ist. Paulus geht es darauf ein, in Versen 18 und 19. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Spaltungen entstehen dann, wenn unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Verhalten aufeinandertreffen. Hundertprozentige Harmonie werden auch wir Christen erst in der Ewigkeit im neuen Jerusalem haben. Bis dahin haben wir noch unterschiedliche Ansichten und Verhaltensweisen. Und bis wir dann im neuen Jerusalem sind, müssen wir uns miteinander arrangieren. Und wie wir das können, da hat Gott schon einen Weg bereitet. In Römer 5,5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Diese Agape-Liebe haben wir gekriegt, weil Gott wahrscheinlich wusste, dass wir ohne diese Agape-Liebe gar nicht richtig miteinander auskommen können. Es ist dieselbe Liebe, die er für uns hat, dieselbe Liebe, die Jesus ans Kreuz gebracht hat, aus Liebe zu uns. Und diese Liebe haben wir bekommen füreinander, dass wir miteinander auskommen können. Jesus hat am Kreuz gesagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er ist auch für diese gestorben, die ihn gekreuzigt haben. Ich gehe mal jetzt nicht so weit, dass ich sage, wir haben hier Leute in der Gemeinde, die sich gegenseitig kreuzigen möchten. Ganz bestimmt nicht. Aber sonstige Unstimmigkeiten und so weiter, darüber muss die Agape sein. Es geht sogar, ja, nee, kommt nachher. Aber was im nächsten Kapitel kommt, im Kapitel, na, übernächsten Kapitel, Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe, da schreibt Paulus, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte. Also, Paulus geht davon aus, ich weiß es besser als du, ich kann es besser als du. Das heißt, du hast Irrtümer, du hast keine Ahnung, du kannst nichts. Wenn das wirklich so wäre, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Also, egal was du hast und was du kannst, wenn du keine Liebe hast, vergess es. Und wenn du alles besser weißt wie alle anderen, alle behaupten hier, 2 + 2 = 5, felsenfest. Du kannst sogar beweisen, dass es 4 ist. Dann, wenn du keine Liebe hast und darüber lieblos wirst, dann hast du nichts. Darum, über allen muss die Liebe stehen. Wir werden uns nie in allem immer einig sein. Aber wir sollen einander lieben. Das ist das Wichtigste. Jesus geht sogar so weit, weil er sich sicher ist, was er für uns getan hat, dass er sagt, die Liebe, die die untereinander haben, das wird sogar ihr Erkennungszeichen sein. Johannes 13, die Verse 34 und 35, da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht, wenn alle im richtigen Moment aufstehen und Ja und Amen sagen und Halleluja rufen. Nicht, wenn alle dasselbe Parteiprogramm, hätte ich fast gesagt, dasselbe Gelöbnis oder Gemeindetheologie unterschreiben können. Sondern wenn wir so liebevoll miteinander umgehen, wie es sonst nirgendwo sichtbar ist, daran werden wir erkannt. Und da war sich Jesus sicher. Und er hat die Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Aber warum kommen jetzt diese Spaltungen und Parteiungen dennoch? Und warum sagt Paulus sogar, dass das sein muss? Er sagt, das muss sein, damit die Bewährten offenbar werden. Die Bewährten werden sichtbar. Wer sind jetzt die Bewährten? Alle die, die ordiniert sind für irgendeinen Dienst? Nein, sage ich mal nicht so. Ich habe mal geguckt, was heißt denn bewährt? Was ist eine Definition für bewährt sein? Etwas oder jemand ist bewährt, wenn es fähig, geeignet und sich als zuverlässig erwiesen hat. Fähig, geeignet und zuverlässig. Dann ist etwas oder jemand bewährt. Also müssen wir als Christen in diesem Zusammenhang uns bewährt erweisen, zuverlässig erweisen. In was? Im Römer Kapitel 5, Verse 3 bis 5 steht, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das Ausharren, aber Bewährung. Die Bewährung, aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, sind wir wieder bei Römer 5,5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also bewährt ist man dann, wenn man in Bedrängnis ausharrt. Und dieses Ausharren schafft Bewährung. Und durch diese Bewährung kommt Hoffnung. Und dieses Ausharren ist manchmal, denken wir nach 14 Tagen, jetzt habe ich genug ausgeharrt. Es gibt Situationen, die ziehen sich ein halbes Jahr. Und man denkt, jetzt habe ich genug ausgeharrt. Ich sage euch, es gibt Situationen, die ziehen sich über 10 Jahre. Und du darfst ausharren. Es gibt Situationen, die ziehen sich noch länger. Aber wenn du über die ganze Zeit im Glauben ausharrst, dann wirst du bewährt sein. Das heißt, die Bewährtesten sind die, die am meisten Bedrängnis hatten, am meisten ausgeharrt haben, würde ich mal behaupten. Wobei ich kann jetzt, wie bei der Haarlänge in den letzten Versen, wie viel Zentimeter ist denn langes Haar? So kann ich auch nicht sagen, wie viel Zeit ist denn lange Zeit oder lange bewährt? Ich weiß es nicht. Aber du siehst, wer Bedrängnis hat und wer in dieser Bedrängnis ausharrt. Und dennoch Hoffnung hat. Das siehst du, wenn du Gemeinschaft mit jemand hast. Und dieser ist bewährt. Jakobus 1, Vers 12 steht, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wieder, Anfechtung. Ohne Anfechtung keine Bewährung. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, 15, schreibt Paulus an Timotheus: Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Da stehen wieder bewährt drin und dann steht drin Arbeiter. Bewährt ist der, der arbeitet, der etwas tut, aktiv. Und zwar das Wort der Wahrheit recht teilt. Und das Wort der Wahrheit recht teilen tun nicht unbedingt die, die hier vorne stehen. Jedes Gespräch, das du mit irgendjemand über deinen Glauben, über Jesus führst, ist das Wort teilen. Und ein Arbeiter arbeitet. Und ein Nicht-Arbeiter arbeitet auch nicht. Und er teilt auch nichts. Also, die sind bewährt, die das Wort recht teilen. Recht teilen. In Philipper 2, 22 schreibt Paulus über Timotheus: Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mir gedient hat am Evangelium. Timotheus hat gedient, arbeiten, dienen. Das macht ihn bewährt. Und jetzt zum Schluss aus 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 18. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Ist ja jetzt nicht so, dass wir mit Bewährungsschreiben in der Hosentasche rumlaufen und ich habe hier ein Bewährungsschreiben von Jesus. Aber man sieht es, wen Gott empfiehlt. Man sieht, denkt mal nach eure Glaubenshistorie. Welche Christen, welche Gläubigen haben euch am meisten beeinflusst? Die, die die beste Lehre hatten? Die, die den höchsten Rang irgendwo hatten? Oder die, deren Wirken, Reden, Handeln, alles in Kombination, euer Herz berührt hat und euch überführt hat, wo ihr diesen Christus, den er predigt, auch seht. Und ich sage, diese Leute werden vom Herrn empfohlen. Die, die Harmonie bringen, die, die lieben, die, die einfach da sind, tun, arbeiten. Und nicht bloß, wenn du eine Not hast, sagen, ich habe es gehört, ich werde mal zu Hause für dich beten. Und ansonsten ändere dich mal, sonst wird es eh nicht besser. Das ist lieblos und nichts Aktives. Aber ich sage, der Herr empfiehlt die, und das merkst du in deinem Herzen, die tatsächlich bewährt sind vor Gott, die Gott empfiehlt und nicht die, die selber sagen müssen, guck mal, ich habe hier 10 Jahre sowas gedient und ich habe 20 Jahre das und ich habe jenen Titel und ich habe da den Abschluss und ich habe 5 drauf. Das bewerte ich nicht. Okay, nochmal kurz zurück zum Text. Es müssen ja Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Also wenn es diese Differenzen und Streitereien nicht gäbe, diese Spaltungen nicht gäbe, dann würden die Bewährten überhaupt nicht erkannt werden. Also, und jetzt sind wir, das Wesen eines Menschen wird, je enger die Gemeinschaft ist, umso offensichtlicher. Das heißt, je enger die Gemeinschaft ist, umso besser erkennst du, wie jemand überhaupt drauf ist. Und gemeinsames Essen bereiten, einnehmen und nacharbeiten ist sehr innige Gemeinschaft, behaupte ich mal. Und jetzt Verse 20 bis 22. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. In den ersten Gemeinden war es üblich, viel Gemeinschaft zu haben und dann auch in großer Gemeinschaft Liebesmähler, heißen auch Agapen, woher wohl, miteinander abzuhalten. Sie haben sich getroffen, also einmal in den Häusern hin und her, aber dann auch wieder als große Versammlung und dort haben sie dann gemeinsame Liebesmähler gehabt. Und genau bei diesen Treffen sieht man auch die Gesinnung eines Menschen. Ist mein Verhalten bei solchen gemeinsamen Festivitäten geprägt von, was kriege ich, was will ich und das hole ich mir? Oder wie kann ich den anderen dienen? Ist mein Verhalten bei solchen Treffen geprägt von Eigensinn oder von Nächstenliebe, von Agape? Nehme ich Rücksicht auf andere oder stopfe ich meinen eigenen Bauch zuerst? Diene ich rein praktisch bei solchen gemeinsamen Essen? Oder gucke ich, dass mir gedient wird? Sind nachher beim Essen irgendwelche Lieblinge da, bei denen jeder sitzen möchte und andere gibt's, die können sich irgendwo hinsetzen, wenn sie denn wollen. Oder, mein Paulus sagt, dann ess doch zu Hause. Bin ich einer, der dann zu Hause den besten Nachtisch hat, das leckerste Essen und sagt, gut, in der Gemeinde esse ich halt noch, dann haben wir das auch, aber mein lecker, lecker, lecker Nachtisch, der wartet im Kühlschrank auf mich daheim. Ich habe eine Zeit lang in einer Einrichtung gearbeitet, das war mitten in einer Reha-Einrichtung, da haben wir Lebensgemeinschaft gehabt, da waren Leute, die von der Straße kamen, die in Heimen aufgewachsen sind. Es ist passiert, wenn ich nachts um 4 Uhr, Samstagnacht um 4 Uhr nach Hause gekommen bin von irgendeinem Familientreffen und habe noch Torte und Essen mitgebracht und habe das in den Kühlschrank getan, in der Gemeinschaftsküche. Und morgens um 6, 2 Stunden später, trifft man sich zum Bibellesen, war der Kühlschrank leer. Weil ich kann es verstehen, wenn ich den Hintergrund der Leute kenne. Und dann war es so, also ich bin ja ein relativ gesitteter Mensch, aber relativ. Dann war einer aus dieser Gemeinschaft, hat richtig schönes neues Leben gehabt, hat geheiratet, war in einer russischen Gemeinde zu Hause, eine schöne, lebendige russische Gemeinde. Und dann waren wir ein ganzer Teil dieser Lebensgemeinschaft und auch Atiye, meine Frau und ich, eingeladen zu dieser Hochzeit. Und dann hieß es, so, jetzt haben wir gemeinsames Essen. Dieses Essen ist aufgestellt an einem Buffet und ihr dürft euch alle bedienen. Und da waren viele Besucher, wirklich, war eine russische Hochzeit, da war viel los. Und dann wurde für das Essen gebetet und Amen und dann durfte man sich Essen holen. Also ich weiß, wie man sich benimmt. Und ich wollte mich benehmen. Und ich dachte, ich benehme mich. Aber selbst ich war immer noch schneller wie alle Russen an dem Buffet. Allein, weil die Gemeinschaft mit der ich da zusammen war. Die sind so schnell losgestürmt und ich habe gedacht, okay, ich halte mich zurück, aber so schnell war kein Russe. Es ist krass, wie ein sowas auch mitprägt. Und ihr müsst jetzt bloß mal überlegen, wir hatten hier in der Vor-Corona-Zeit sehr oft gemeinsame Essen. Es waren dieselben, die es vorbereitet haben, wie die, die es nachbereitet haben. Manche hatten ihren zweiten Teller mit Schnitzel, als andere noch nicht mal einen Teller hatten. Und wer dann später angefangen hat mit dem Essen, der hat gucken müssen, ob er irgendwo einen Platz findet. Und wer dann später angefangen hat, hat froh sein können, dass, wie er fertig war, noch irgendwas vom Nachtisch übrig war. Und viele derer, die nach dem zweiten Teller satt und glücklich waren, hat man beim Aufräumen dann auch nicht mehr gesehen. Muss jeder für sich selber wissen, bei welcher Gruppe er dabei ist. Und die, die gedient haben, wenn die das dann mit Groll im Bauch getan haben, dann war es auch nicht gut, dann war das auch nicht Agape. Aber die Situation trotzdem war nicht so schön. Und ich behaupte, das ist sowas, wo Paulus sagt, hallo Leute, also da kann ich nicht zum Guten loben. Das passt nicht. Und dann geht es jetzt gleich weiter in Verse 23 bis 26. Plötzlich schiebt Paulus das Abendmahl ein. Weil es war üblich, dass nach diesem gemeinsamen Essen hat man dann das Herrenmahl, das Abendmahl gefeiert. Verse 23 bis 26. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Gehe ich nachher noch mal kurz drauf ein, beim Abendmahl. Aber ganz interessant ist, hier an dieser Bibelstelle, es gibt keinen Obergeistlichen, der dieses Mahl verteilt, der das Ganze anleiten muss. Und es gibt auch keinen bestimmten Gottesdienst, in dessen Rahmen das passieren muss. Sondern das Herrenmahl dient einzig und allein zum Gedächtnis dessen, was Christus für dich getan hat, für mich getan hat. Und es hat was mit Gemeinschaft zu tun. Und Jesus hat sich geopfert und wir sollen gemeinsam dessen gedenken. Also kein Guru, der dasteht und das austeilen muss, der das vorher segnen muss und der die Autorität hat, das anderen zu geben. Und auch keine bestimmte Veranstaltung, wo das denn sein muss. Bloß so nebenbei. Und jetzt, Verse 27 bis 29, verknüpft Paulus das Herrenmahl mit dem Liebesmahl. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen, aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Es ist ja nicht so, dass er hier über zwei grundverschiedene Sachen redet, die nichts miteinander zu tun haben. Er redet über das Verhalten untereinander in der Versammlung. Dann schiebt er das Abendmahl ein, das Gedächtnis an den Herrn. Und jetzt verknüpft er die beiden Sachen. Wer sich also unwürdig benimmt, macht sich schuldig am Leib des Herrn. Was ist denn der Leib des Herrn? Der Leib des Herrn ist die Gemeinde. Was sagt Gott zu Saulus, als er ihn verfolgt? Saulus hat die Gemeinde verfolgt und nicht Jesus. Jesus war in den Himmel aufgefahren, den konnte er nicht mehr verfolgen. Er hat die Gemeinde verfolgt und Jesus sagt, was verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich mit der Gemeinde. Und Jesus sagt auch, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und jetzt sagt er, wer das nicht recht tut, isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Jetzt ist interessant, steht da, der Mensch prüfe sich aber selbst. Und so, und dann soll er von dem Brot essen und von dem Kelch trinken. Prüft euch selbst. Es gibt kein Prüfungsgremium. Es gibt keine Ältesten und kein Pastor, der sagt, du, super, du darfst. Du, nicht bei dir, naja, auf Bewährung. Nein, prüft euch selbst. Ihr kennt eure Herzenshaltung selbst. Ihr wisst, wie ihr auf die Geschwister schaut. Ob er sie verachtet oder einfach ignoriert oder ob sie echt wichtig sind. Wenn du endlich dran bist, dass du was zu essen kriegst und dann siehst du da hinten, der kommt nicht mal hoch, weil er es einfach nicht packt, dann laufe ich hin und sage, wie sieht's denn aus? Was hättest du denn gern? Was darf ich dir bringen? Oder ist es mir einfach gleichgültig? Sowas von Wurst. Und boah, dieses dicke Steak hätte ich gern. Das hätte ich sowas von gern. Hallo hier. Und da hinten sehe ich schon den Nachtisch. Also von dem Stracciatella möchte ich nachher, ich mal gucken, dass ich rechtzeitig fertig werde. Prüft euch selbst. Ihr wisst doch, mit welcher Intention ihr unterwegs seid. Auch sonstige Versammlungen, Gemeinschaften. Ihr wisst doch, was eure Intention ist. Ob ihr so ein schwäbisches Denken habt. Wenn man jemand einlädt, dann sagt man, kommst nach dem Mittagessen, dann kannst du vor dem Kaffee wieder gehen. Ja, ich weiß es nicht. Ihr wisst selber, wie ihr denkt. Prüft euch selbst. Ja, ich kann so reden, weil ich kenne die Mentalität persönlich. Von mir, nicht von anderen. Und ich muss sagen, Herr, lass mich ergaben. Und er lässt mich ergaben, weil er gibt mir den Blick für meine Geschwister. Er zeigt es mir. Ich kann tatsächlich, wenn ich irgendwo hingehe, sagen, Herr, zeig mir, wo die Schnäppchen sind, oder Herr, zeig mir, wen ich dienen kann. Wer aber auch unwürdig ist, ist der, der Jesus überhaupt nicht kennt. Dem Jesus auch nicht der Herr ist. Der achtet den Leib auch nicht. Es gibt Leute, die lieben christliche Freikirchen wegen der Ungezwungenheit, unorthodox. Und ich muss nicht wissen, wann ich aufstehen muss und wann ich mich hinsetzen muss und im richtigen Moment den richtigen Vers rezitieren. Ich kann mich irgendwo hinsetzen, wo ich will. Ich kann mitsingen oder nicht. Ich brauche Amen sagen oder nicht. Aber das sind alle so lieb und herzlich und gutes Essen gibt es da auch. Aber solche Leute, die kennen den Herrn nicht und missachten den Herrn, Jesus. Die sind nicht bekehrt. Für die ist das Abendmahl nicht. Weil beim Abendmahl gedenken wir dessen, was Jesus für uns getan hat. Und es ist wirklich Befreiung, Erlösung, sein Tod, auf das ich leben darf. Und ich lebe nicht mehr mir selbst, sondern ich lebe für ihn. Und daran denke ich auch beim Abendmahl. Das Abendmahl ist also nicht für die, die nichts damit zu tun haben. Und mir dreht es wirklich alles rum, wenn ich sehe, dass man sieht es ja nicht mehr, ist alles verboten mittlerweile und wird nicht mehr zelebriert, aber wenn auf irgendwelchen Taufen, Hochzeiten und sonst noch was die ganze Gesellschaft in der Kirche, die sonst überhaupt nichts mit Gott am Hut hat, dann zum Abendmahl dackelt. Also ich würde mal sagen, derjenige, der die Leute auffordert, sowas zu tun, der macht sich enorm schuldig. Also, das Abendmahl ist nicht für die, die keine Beziehung zu Jesus haben, keine lebendige Beziehung. Und diejenigen, die den Leib, also die Geschwister, missachten, die sollen sich selbst prüfen, wo sie denn überhaupt stehen. Und Paulus sagt dann, das hat Konsequenzen, wenn ich mich so verhalte. In Vers 30, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Deshalb, wie deshalb? Weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Wie das jetzt konkret passiert, wenn ich jetzt hier meinen dritten Nachtisch habe, dann gehe ich raus und kriege plötzlich Schädelweh, ob das damit dann zu tun hat, weiß ich nicht. Aber irgendwie gibt es da Zusammenhänge zwischen meinem Verhalten gegenüber Geschwistern und dem, was mit mir passiert. Und schrecklich ist, eine beträchtliche Zahl ist entschlafen. Aber geht noch weiter. Was sollen wir also tun? Vers 31. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn ich ehrlich mir selbst gegenüber bin und daraus Konsequenzen ziehe, dann muss Gott mich nicht richten. Thema das ewige Gericht, Hölle oder Herrlichkeit. Wenn ich mich bekehre, wenn ich Buße tue, wenn ich Jesus und seine Gemeinschaft nur gekannt habe, aber kein Teil war, dann sollte ich mein altes Leben selbst richten und mich bekehren. Ich selbst, bevor Gott mich am jüngsten Tag richtet. Und wenn ich jetzt ein Gläubiger bin und ich bin schuldig der Lieblosigkeit und erkenne das, dann muss ich nicht warten, bis ein Gericht von Gott kommt und ich vorzeitig entschlafe oder so, sondern ich darf mich selbst verbessern lassen. Sagen, hä, Jesus, Entschuldigung, ich habe erkannt und ich will wirklich, ich will es anders tun. Bitte helf mir, dass ich anders draufkomme. Und Gott gibt dir Gelegenheiten, dass du anders draufkommst. Aber wir sollen uns selbst, auf dass wir nicht von draußen gerichtet werden. Ich brauche auch nicht darauf warten, dass ein Ältester auf mich zukommt oder irgendjemand sagt, dein Verhalten ist unmöglich. Entweder du änderst dich oder du brauchst gar nicht mehr kommen. Nein, ich weiß doch selber, wie ich drauf bin und was mich treibt und motiviert. Du kennst dein Herz und deine wahren Beweggründe selbst am besten. Vers 32, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Hoppala, das ist jetzt ein Unterschied von Ungläubigen zu Gläubigen. Wenn ich gläubig bin, wenn ich das Opfer Jesu schon angenommen habe, dann züchtigt mich Gott wohl, aber ich werde nicht mit samt der Welt verurteilt. Haben wir schon einige Bibelstellen gehabt, dass man zwar nicht mit Glanz und Gloria in die Herrlichkeit einzieht, sondern vielleicht gerade so irgendwie, aber man ist zumindest nicht auf ewig verdammt. Gut, ich kann es auf die Spitze treiben. Ich bin der Meinung, wenn man Gott spottet und wirklich nicht mehr will, obwohl man mal bekehrt war, dann wartet auch die ewige Verdammnis. Aber ich sage dir, jeder, der jetzt denkt, oh, da will ich aber nicht dabei sein, Jesus, was muss ich denn alles anders machen? Jeder, der so denkt, der ist dabei. Halleluja. Aber jeder, der sagt, da pfeife ich drauf, ich habe mich bekehrt und ansonsten kann ich tun, was ich will, der sollte sich ernsthaft Gedanken machen, ob es auch wirklich reicht. Weil spielen kann man mit Gott nicht, aber sobald du ein Problem damit hast und denkst, oh, da will ich aber nicht dabei sein, dann wirst du auch nicht dabei sein, weil dann hast du ja erkannt und bist auch bereit, dass Gott dich ändern darf, dass er dich weiter verbessern darf. Also keine Angst. Die Christen, die Angst haben, sie hätten jetzt Gott beleidigt oder so, die sind safe. Die, die meinen, mir kann nichts passieren, ich bin jetzt seit 20 Jahren Ältester und ich habe das und das und sel und jenes und bei mir haben sich schon wenigstens 12 Leute bekehrt. Also was soll mir noch passieren? Ich glaube, die müssen aufpassen. Die sollen selber sich richten. Also besser ist, sein Verhalten bewusst nach göttlichen Maßstäben zu gestalten. Verse 33 und 34. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Und das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Ich glaube, zu uns kommt Paulus nicht mehr, darum hat er unter anderem mich geschickt. Ich wünsche mir, dass wir wieder Gemeinschaften haben, große Gemeinschaften, große Liebesmäler. Und ich wünsche mir, dass das dann Gemeinschaften sind, wo man die Leute aus der Küche wegschicken muss und sagen, hey, du, wir sind hier, wir passen gar nicht mal an die Spülmaschine, aber geh doch raus zum Grill, Hanete, den putzt schon jemand anders, dann könntest du eigentlich schon mal einen Staubsauger nehmen, Hanete, die zwei Stück sind schon vergriffen, die hat schon jemand. Ich wünschte mir, dass es so gehen würde. Und nicht, dass am Schluss noch fünf Leute hier stehen, alle sind weg und da ist noch ein Berg Geschirr und da sieht es noch aus und im Grill muss noch jemand putzen. Und aber das ist jetzt das Große. Es gibt auch kleine Treffen, auch so wie hier heute, wo 20, 30 Leute sind, oder Hauskreise. Was ist eure Mentalität, eure Intention, wenn ihr denn zusammenkommt? Oder wollt ihr schon gar nicht zusammenkommen, weil das bloß Arbeit bedeutet? Guckt, dass ihr wirklich in rechter Intention zusammenkommt. Und es ist tatsächlich so, wer Liebe gibt, der wird in dieser Liebe wachsen. Der wird was erleben, was nicht von dieser Welt ist. Und das ist das, was Jesus sagt, daran wird man uns erkennen, wie wir miteinander umgehen. Ich mag beten. Ich danke dir, Jesus, dass du uns nicht bloß ein Vorbild warst, sondern dass du alles bereitet hast. Und dass wir von diesem Heiligen Geist haben, den du hattest und hast. Ich danke dir, dass wir nicht bloß uns zu einer Religion entschieden haben, sondern dass wir neues Leben haben in dir und dass du nichts von uns forderst, was wir durch dich nicht könnten. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, solche zu sein, an deren Verhalten, an deren Liebe zueinander du erkannt wirst und du die Ehre bekommst. Und ich danke dir, dass für jeden, der das jetzt im Moment erkennt, kein Gericht wartet, sondern dass du ihm hilfst, das Wesen zu ändern. Ich danke dir, dass wir das nicht aus uns tun müssen und dass es keine unüberwindlichen Hürden sind und Maßstäbe, die wir eh nicht erreichen, sondern dass du schon alles bereitet hast. Und das gute Werk, das du begonnen hast, das wirst du in uns auch vollenden. Ich danke dir, Jesus. Amen. Und